Er kann die, glaube ich, beide Gesichtshälften nicht mehr richtig bewegen. Den Arm nicht, aber auch nicht, aber er kann sehr klar denken und hat mir einen Brief geschrieben, also er selber nicht, aber er hat es diktiert oder für einen anderen Freund und hat gesagt, Satchinanda Swami, mit einem Schlag ist alles von mir genommen worden. Ich bin hier in diesem Krankenhaus und ich sehe, dass ich liebevoll umsorgt werde von den, meinen Pflegern. Alles ist genommen und ich muss dir ehrlich sagen, dass ich nicht weiß, wie viel ich noch übrig habe vom Krishna-Bewusstsein. Vielleicht habe ich in der Zeit, die ich Krishna-Bewusstsein praktiziert habe, nie an meine Beziehung mit Krishna gedacht. Und jetzt spüre ich, dass dann, wenn sich meine Gebete in Richtung Krishna wenden, da nur eine leere, nicht ausgefüllte Stelle ist in meinem Herzen. Und als ich das gelesen habe, habe ich Ihnen einen langen Brief zurückgeschrieben und habe mich sehr erinnert an das, was ich heute mit und habe mir dann vorgenommen, das heute mit euch zu teilen. Seht mal, wir tun sehr viele Aktivitäten. Wir bauen etwas auf, wir sind tätig in Familien, wir haben unsere Kinder, wir haben unsere zahlreichen Projekte, denen wir mit großer Energie nachgehen. Wir etablieren uns irgendwie oder versuchen uns zu etablieren in dieser Welt. Aber all das wird ganz plötzlich bei jedem von uns so weggenommen werden. Der Schlaganfall wartet auf uns alle, Markus. Nicht vielleicht jetzt ein physischer Schlaganfall, aber der Tod. Ne? Das wird alles weg sein. Wir werden dann auf unserem Sterbebett liegen und wir werden dann uns an Krishna wenden. Und die Frage ist, ist der Platz dann besetzt oder ist er nicht besetzt? Deswegen sagen uns die Heiligen Schriften wiederholt, jetzt, wo dein physischer Körper gesund ist, wo du deine Intelligenz gebrauchen kannst, nimm das allerwichtigste Projekt auf in deinem Leben, deine Beziehung zu Krishna. Denn alle anderen Dinge werden von dir genommen werden und dann gibt es nur diese eine Beziehung. Ist es dann eine vernachlässigte Beziehung oder ist es eine Beziehung, in der ein Beziehungsverkehr geschieht? Mit Verkehr meine ich zwei Straßenseiten, die linke und die rechte fließt. Also ich wende mich an Krishna und ich erfahre in meinem Leben seine Reciprocation, seine Erwiderung, seinen Austausch und so weiter. Nun, als wir im Govindakund waren, haben wir, um diesem Projekt nachzugehen, Beziehung zu Krishna, immer aus diesem tollen Buch gelesen. Es ist ein Guidebook, ein wie sagt man das? Eine Richtschnur für Sadakas in dieser Welt, die sich versuchen, an Krishna zu erinnern in ihrem Leben. Das Buch besteht aus Zitaten von dem Srimad Bhagavatam, Bhakti Rasamrita Sindhu, Chaitanya Charitamrita, Brihat Bhagavatamrita und dann natürlich ganz vielen Goswami Werken wie Stavavali, Stavamrita und so weiter und so fort. Es sind einfach nur Verse, die diesen Vaishnava-Werken entnommen sind und aneinandergereiht worden sind, um eine Kette von letztendlichen Meditationen über Krishna zusammenzubauen. Und ich möchte euch heute gerne ein bisschen daraus vorlesen. Es ist also wirklich nur eine Verssammlung, wenn ihr so möchtet, aber sehr schön, die einfach eine schöne Szene in Krishnas Aktivitäten beschrieben. Und dann möchte ich mit euch ein bisschen sprechen, was wir mit solchen Texten anfangen können. Das Werk heißt Going to the Forest. Als Krishna die Straße herunterging, kamen die Halbgötter im Firmament zusammen und ehrten ihn, indem sie duftenden Blumen auf ihn niederregnen ließen. Die jungen Gopis aus Braj verehrten Krishna von den Fenstern her mit den Blütenblättern ihrer Lotusaugen. Sie schauten auf Krishna mit ihren Lotusaugen und das war eine Verehrung mit diesen Blütenblättern. Die himmlischen haben wirkliche Blumen geworfen, die Gopis haben mit Lotusaugen auf Krishna geschaut. Die Kleinkinder auf der Straße respektierten Krishna, indem sie ganz sanft lispelten Jai Jai in weichen, undeutlichen Stimmen. Die Älteren des Dorfes standen in ihren Eingängen und segneten Krishna, indem sie ihre rechten Palmen, wie sagt man das, Handflächen erhoben. Krishna nun blies in sein Muschelhorn namens Mandragosha, der donnernde Klang, um sich in der Goshala anzukündigen. Die Vibration seines Hornes erfreute alle Brajabasis und zerstörte alle unglücksverheißenden Dinge, die in der Atmosphäre waren. Als die Gopis jedoch das Donnern von Mandragosha hörten, wurden sie völlig gefangen genommen. Krishnas Glück nahm zu, als er das sah, was in dem Dorf zu sehen war. An einigen Orten sah man ausgetrocknete Kuhfladen, die ganz hoch in Bergen aufgetürmt waren. Es gab unzählige Goshalas, in denen ein unbegrenzter Reichtum an Kühen von Braj waren. Die Zweige an den Bäumen blühten und sorgten für Freude unter den Kälbern. Die Mischung aus Erde und gepuderten trockenen Kudung machte die Pfade ganz weich und es war leicht, auf ihn zu gehen. Und dann wird jetzt also geschrieben, wie Krishna dann zu den Kühen kommt und sie unter der Aufsicht von Nanda Maharaj melkt. Das heißt, dass Krishna sich hinsetzt auf einen kleinen Schemel und dann mit seinen Händen zunächst einmal drei Spritzer aus dem Euter nimmt und auf Mutter Erde spritzt, um die Erde zu verehren, die ja schließlich für die Milch gesorgt hat durch ihre duftenden Kräuterpflanzen. Das wird jetzt zurückgegeben. Und dann fängt Krishna an, in aller Ernsthaftigkeit die Milch zu melken, die dann in den goldenen Milcheimer schießt mit dem Klang Shana, 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 Shana. Und natürlich spritzt es dann und die Milch spritzt auf seine Oberschenkel. Der gelbe Dhoti wird ganz nass und lässt seine dunklen und kraftvollen Oberschenkel durchscheinen, so dass die Gopis ganz begeistert darüber sprechen. Krishnas Turban stößt immer wieder gegen den Bauch der Kühe und verrutscht, so dass seine Haare unter dem Turban hervorquellen, wie ein Bienenschwarm, der frei geworden ist. Und es gibt also ganz ausführliche Meditation über Krishnas Melken, aber darüber sprechen wir jetzt nicht. Ich möchte gerne darüber vorlesen, wie angehaftet die Devotees von Krishna darauf sind, Krishna diese Straße herunterschreiten zu sehen, während er im Mantra Ghosha mit dem donnernden Klang bläst. Brajabhumi, das Land von Vrindavan, ist der höchste von allen Devotees von Krishna. Brajabhumi manifestierte begierig den Lotus ihres Herzens. Und wo immer der lotusäugige Krishna seine eigenen Lotusfüße hinsetzte, da war das Herz von Brajabhumi. Ihr wisst vielleicht, in der Yoga-Philosophie wird das Herzchakra mit einem silberfarbenen weiß-silbrigen Lotus verglichen, über den man meditiert, wenn man diese Art von Meditation macht. Aber Brajabhumi stellte also ihr Herz zur Verfügung und Krishna wandelte da rüber. Und wo immer Krishnas Lotusfüße aufsetzten, sprossen aus der Erde von Brajabhumi Lotusblumen hervor. Stell dich das bitte mal vor. Imagine. Die vielen Frauen, Kinder und auch die alten Männer rannten aus ihren Häusern, um zu sehen, wie Krishna und seine Prozession die Straße herunterging in Richtung Berge von Braj. Sie waren versunken in den Nektar-Ozean des Krishna-Darshans. Ihre Augen, die geweitet waren, voller Begierde, sahen so aus wie blühende Lotusblumen in einem Fluss. Der Fluss war der Fluss ihrer Tränen und ihre Augen ruhten auf diesem Fluss. Tränenfluss wie die Lotusblumen und sie sahen Krishna zu, wie er die Straße entlang kam, mit geweiteten Augen, vor Freude geweitet. Flüsse von Tränen flossen aus ihren Augen und kamen ganz schnell in den Ozean von Krishna. Yashoda nun wurde noch begieriger, ihren Sohn zu sehen. Aus intensiver mütterlicher Liebe vermischten sich die Tränen aus ihren Augen mit der Milch, die aus ihren Brüsten kam und ihren Sari nass machte. Balarams Mutter Rohini, die Frauen von Upananda, Krishnas Pflegemagd Kalimba und Ambika und alle älteren Frauen waren ganz ungeduldig, um Krishna zu sehen. Als aber der geliebte Krishna an ihn vorbeigegangen war und dann in die Richtung von diesen Bergen ging, standen sie still da, ohne sich bewegen zu können. Sie waren paralysiert und wurden bald eingedeckt von dem Staub, der durch die Hufe der Kühe aufgewirbelt wurde. Also sie wurden ganz grau, nicht? Auch pale. Bevor Krishna dann in dem Wald verschwand, drehte er sich noch einmal um die Brajabhasis zu sehen, die er hinter sich zurückließ. Krishna hielt die ganze Prozession mit den Kuhhirtenjungen und Kühen an, weil es ihm leid tat, wie seine Mutter und sein unglücklicher Vater, die sich Sorgen machten, um ihn kümmerten. So dass die Meditation geht dann weiter. Krishna geht dann schließlich in den Wald von Vrindavan und Mutter Yashoda schickt laufend Kuriere hin zu Krishna, die ihm verschiedene gerade zubereiteten Zubereitungen geben, dass er nicht verhungert. Die Nachrichten übermitteln, was Krishna gerade gemacht hat. In der Zwischenzeit wird dann beschrieben, ist Radharani von großen Trennungsgefühlen überwältigt. Ihre Freundinnen haben ein Bett aus Lotus Blüten für sie gemacht und benetzen das immer wieder mit Wasser, sodass ihrem Körper Kühlung gegeben wird. Kühlung, um das Fieber der Trennung zu lindern, aber Radharanis Fieberhitze ist so stark, dass die Lotusblütenblätter immer wieder erneuert werden müssen, weil sie austrocknen und verwelken. Man kann nicht so schnell nachschütten mit Wasser. Und sie wird dann aber von einem Monsunregen von Nektar letztendlich besänftigt, wenn eines ihrer Sakis mit Nachrichten von Krishna aus dem Wald zu ihr kommen und ihr über Krishnas letzte Aktivitäten berichten und oft eine Gelande mitbringen, die Krishnas Duft trägt. Das sind so Werke, wo sich die Devotees drüber freuen, darüber meditieren zu können und Auskunft zu kriegen über Krishna, sodass der Platz in ihrem Herzen, der so lange unbesetzt war, das Vakuum in ihrem Herzen, was eine Krishna-förmige Form hat, endlich wieder aufs Neue gefüllt wird. Ich war vor einiger Zeit am Radakund und wir hatten zwei sehr gut besuchte Retreats. Ich glaube, Goranataraj war zu einem da, ne? War zu beiden sogar da. Sehr nice Retreats gehabt und es gab so eine Zwischenzeit von 2 Tagen. Das Govardhan-Retreat war zu Ende und Vorbereitungen wurden für das Japa und Kirtan-Retreat gemacht und der Baal Krishna Ashram hatte die Ambiente des Berliner Zoobahnhofs, weil die Bodhis sich verabschiedeten, die in den Westen zurückkehren mussten und neue hinzukamen, die nur zum Japa und Kirtan-Retreat kamen. Und ich habe dann einfach die Flucht ergriffen und bin zum Radakund gegangen und habe am Radakund dann lange Zeit gesessen. Und habe da etwas gemerkt, was ich gerne mit euch heute teilen möchte. Wisst ihr, wenn wir im Westen sind, dann sind auch die westlichen Energien um uns herum. Wir registrieren die Erscheinungsweise der Leidenschaft, die um uns herum die Menschen antreibt. Und wir werden auch manchmal ganz schön in den Sog genommen. Aber wenn man einfach ausschalten kann und zum Heiligen Dharma kommt, dann ist man in einer anderen Atmosphäre. Um Radakund und Govardhan sind ja ganz viele Heilige gegangen, schon seit langer Zeit, seitdem es die Braj-Kultur gibt. Und ihre Gebete, ihre spirituellen Übungen sind genauso in der Atmosphäre wie bei uns. Der illicit Sex des Nachbarns, ich meine, die Polizeieinsätze auf dem Wannsee, um Schmuggler zu überführen. Und was soll ich so sagen? Die ganze materielle Atmosphäre, die so leidenschaftlich ist. Dort in Vrindavan habt ihr halt andere Impulse in der Atmosphäre, andere Signale, die da gehen, andere Eindrücke. Und deswegen ist es natürlich viel, viel einfacher, in Vrindavan an Krishna zu denken, als im Westen. Das heißt, dass es in Vrindavan regelrecht 2 Energien in der Atmosphäre gibt, die von Krishna dort reingegeben sind. Einmal die Talaka Shakti, das heißt die Energie, die einen befreit von den ganzen inneren Anhaftungen. Natürlich, manchmal wehrt man sich dagegen und will noch nicht ganz loslassen, aber die Energie wirkt und es kommt zu einem Konflikt dann manchmal. Und die Paraka Shakti. Man merkt, wie das Herz plötzlich in diesem Konflikt zwischen der Anziehung zu materiellen Dingen und der Anziehung zu spirituellen Dingen ganz plötzlich von einer anderen Energie genommen wird und aus diesem Kampf herausgeführt wird. Der Kampf hört auf und man ist einfach nur angezogen zu Krishna und sagt, toll. Das kann man sehen. Taraka Shakti, das, was einen loslöst von den materiellen Anhaftungen, und da wehrt man sich manchmal dagegen und hält Dinge fest, und das ist in Vrindavan bestimmt von jedem von uns schon erfahren worden, wie man plötzlich sagt, aber ich brauche hier meinen westlichen Komfort und ich brauche doch ein bisschen geregeltes Leben und ich brauche doch so, und dann plötzlich dann ist man so aus der Atmosphäre des Westens so raus und ist plötzlich ganz in der Erinnerung an Krishna und ganz im Nektar eingegangen und ist in der Parakashakti. Man ist einfach, man setzt sich unter die Sadhus, man nimmt sie wahr, wie sie chanten, und man bewundert das und man ist plötzlich mit devotionaler Sicht ausgestattet. Da hat die Parakashakti vor kurzer Zeit die Überhand gewonnen. So, ich wollte euch ein bisschen vorlesen, was ich am Radhakund erfahren konnte, denn ich weiß, wie wichtig es für uns alle ist, unser Herz zu reinigen. Prabhupada sprach einmal über die Kraft eines heiligen Ortes und wie der heilige Ort das Herz berühren kann. Hier ist das Zitat von Prabhupada. Transzendentale Gefühle werden sofort erweckt und ohne Fehl, wenn man in Vrindavan ankommt. Jeder, der dorthin geht, will niemals wieder in diese materielle Welt zurückkehren. Ich sah das am Govindakund, einer von unseren Devotees, der machte jeden Tag ein Govardhan Parikrama, und als er dann sich, ich weiß noch immer, wie er sich dann verabschiedete von uns, war dann plötzlich in westlicher Kleidung. Ich sagte, was machst du und was hast du für ein Outfit an? Ja, ich gehe zurück in den Westen. Und ich sagte, wie fühlst du dich dabei? Und er sagte, zwiespältig. Er möchte auf keinen Fall, dass im Westen wieder die materielle Atmosphäre über ihn kommt, wie es schon so oft. Die Atmosphäre von Radhakund nun ist außerordentlich reinigend, doch auf eine sehr sanfte Art. Giriraj Govardhan reinigt das Herz mit Gewalt, indem es den Staub einfach wegwischt. Aber Radhakund gießt den flüssigen Honig der Liebe ins Herz mit einem unablässigen Fluss, sodass alles, was nicht dahin gehört, außer der Hingabe zu Krishna, einfach rausgetragen wird. Also am Govardhan merkt man richtig, wenn man da ist, am Govindakund ist eine sehr, das sagen also alle die Sadhus, das ist nicht nur eine subjektive Wahrnehmung, eine sehr harte Atmosphäre. Einem werden Dinge da gezeigt, die Affen kommen und überfallen ein, wenn es nötig ist. Radhakund lehrt einen wie eine Mutter ein Kind, Govardhan wie ein Vater. Mein Besuch am Radhakund war diesmal sehr einfach. Ich war ein bisschen erschöpft von dem ersten Retreat und setzte mich auf die Stufen, die herunterführten in den Kund, und schaute auf das goldgrüne Wasser. Ich wusste von meinen vorangegangenen Besuchen, dass es heißt, wenn man einfach nur den Radhakund anschaut, bekommt man die machtvollen Segnungen von Radharani. Raghunath Goswami schreibt darüber, der wohnte ja am Ufer des Radhakunds, und er sagte, dass seine Hingabe für Radha und Krishna geboren wurde, als er eines Tages in den Radhakund schaute und dort sah, wie Krishna über den Radhakund schwamm und Radharani an seinem, war, über ihm, also hinter ihm und über ihm, und wurde von Krishna über den Radhakund geschwommen. Und das war für Raghunath Das Goswami der ausschlagende Darshan sozusagen. Man nennt das eine Spurti, ein kurzes Aufleuchten im Bewusstsein. Und deswegen hat er nie wieder Radhakund verlassen können. Ich wusste also, man braucht da nur reinzuschauen, wie in einen Zauberspiegel, und plötzlich offenbart dieser Spiegel wundervolle Dinge. Nicht? Ihr habt das, ich weiß nicht, ob ihr die Brüder Grimm früher gelesen habt, Spieglein, Spieglein an der Wand, sag mir, wer ist die Schönste im ganzen Land? Nicht? Und dann schaut man in das Zauberspiegelein hinein und dann sah diese hässliche Hexe dann Schneewittchen da aufleuchten. Das ist ein Zauberspiegel, der zeigt einem weit entfernte Dinge. Nicht? Und das ist ein Vergleich. Radhakund ist in einem spirituellen Sinne ein Zauberspiegel, der einem wundervolle Dinge offenbart. Ich saß also den ganzen Tag an den Stufen. Während ich saß, kamen die Pilger, badeten und gingen weiter. Die Affen starrten mich an, aber störten mich nicht. Und aus irgendeinem Grunde waren auch die Lautsprecher schweigsam. Ohne Lautsprecher konnte ich das Chanten der ernsthaften Sadakas wahrnehmen und fühlte eine gewaltige Unterstützung. Manche sagen, dass die Farbe des Kundas kommt, weil sich Radharanis goldene Ausstrahlung mit Krishnas dunklem blauer Ausstrahlung mischt. Und während ich also vor den tanzenden, leicht tanzenden Wellen saß, schien es mir wie in der Psychotherapie, wo Schicht nach Schicht aus dem Unterbewusstsein geklärt wurde. Als ich mich nach links umsah, sah ich die Bodhis, die bei unserem ersten Retreat dabei gewesen waren, die auf dem friedlichen Ufern des Kundas saßen und chanteten oder lasen. Was für eine inspirierende Gemeinschaft. Wie süß das Chanten der göttlichen Namen werden kann, wenn es unterstützt wird mit einer Atmosphäre der Liebe. Und dann beschreibe ich, wie ich dann irgendwann wie das tat, was an heiligen Orten oft, also sehr empfohlen wird. Man sollte in heiligen Schriften lesen, die einen den heiligen Ort noch mehr zeigen können, als es die Augen sehen kann und als es der Geist wahrnehmen können. Und da gibt es ein Buch, Gadada, das habe ich dir übrigens zum Geburtstag geschenkt, das heißt Vrajaliti Chantamani, der Stein der Weisen, der das transzendentale Vraj aufleuchten lässt. Man liest das und dann sieht man eine spirituelle Sicht des Vrajas. Und hier sind ein paar Juwelen, die ich in diesem Buch fand für euch. Ich zitiere mal, Radhakund und Syamakund sind wie zwei Minen mit Juwelen der Liebe. Radhakund und Syamakund sind zwei Samen, von denen der Baum der göttlichen Lilas wächst. Einmal als Radha Krishna anschaute, schmolz sie vor Ekstase und das Gleiche geschah mit Krishna. So wandelte sich das göttliche Paar in Radhakund und Syamakund. Vanat Chakravarti Thakur beschreibt, dass in der spirituellen Welt das göttliche Paar sich anschaute und schmolzen sie, und diese flüssige Liebe, das ist Radhakund und Syamakund. Zu einem anderen Zeitpunkt, als sie danach verlangte, sich zu treffen, aber sie durch die Umstände gezwungen waren, getrennt voneinander zu bleiben, nahm sie in ihrer Liebe eine also flüssige Form an, und diese flüssige Form wurden zu den beiden Seen. Ihr wisst vielleicht, zwischen Radhakund und Syamakund ist ein sogenanntes Sangam, also ein kleiner Kanal, wo sich Radha und Krishna sozusagen treffen. Und auf dieser diesen brückenähnlichen Steg, da ist ein kleiner Tempel, der als der heiligste Tempel am Radha Kund und Syama Kund angesehen wird. Die Weisen sagen, wenn man zum Radha Kund und Syama Kund geht, geht man direkt zum göttlichen Paar. Und die Devotees, die voller Glück scheinen, baden in diesen beiden Seen und baden somit in der transzendentalen Liebe von Radha und Krishna. Was für eine unvergleichliche Güte zeigt das göttliche Paar, weil sie den allgemeinen Menschen es erlauben, direkt ihre Süße zu kosten, indem diese einfach nur ein Bad nehmen. Einfach nur ein Bad. Kommt, badet in Liebe. Nimmt ein Bad. Wenn man das Sanskrit-Wort Sada von hinten, Sara heißt See, ne? Wenn man das Sanskrit-Wort Sara, See, rückwärts buchstabiert, hat man das Wort Rasa oder Nektar. Diejenigen, die sich über dieses Geheimnis bewusst sind, halten sich auf am Ufer dieser beiden Seen und schmecken so außergewöhnliche Hingabe. Prabhupada schreibt hierzu etwas im Nektar der Unterweisung. Es wird empfohlen, dass man an den Ufern des Radha Kund leben und sich in den liebevollen Dienst des Herrn versenken soll. Man soll dort regelmäßig baden und alle materiellen Auffassungen aufgeben, während man bei Sri Radha und ihren helfenden Gopis Zuflucht sucht. Wenn man so Zeit seines Lebens ständig beschäftigt ist, wird man nach Verlassen des Körpers zu Gott zurückkehren, um Sri Radha in der gleichen Weise zu dienen, wie man es während seines Lebens an den Ufern des Radha Kund im Geiste getan hat. Das ist also ein Vorgang, sich zu versenken, eine Beziehung aufzunehmen. Prabhupada schreibt auch, schon ein kleiner, fast zufälliger Kontakt mit diesen hingebungsvollen Prozessen kann selbst in einem Anfänger ekstatische Gefühle der Liebe zu Krishna zum Vorschein bringen. Nicht? Wenn man da, und weil ich das eben Vertrauen darin hatte, habe ich mich einfach hingesetzt und war habe einfach mal den Radha Kund für ein, also ich hoffe, für ein paar Stunden auf mich wirken lassen. Einfach nur, ich habe gechantet natürlich, aber das war alles. Und mir sind diese Gedanken einfach gekommen. Ganz zu schweigen von Menschen, selbst die Tiere am Radha Kund haben Zuflucht bei Radha und Krishna gefunden, wie dieser schwarze Hund mit dem weißen Flecken auf der Stirn, die bei jeder Artig bei Nityananda Watt mit den alten Witwen zur Artig heult. Er kam an jedem Tag bei mir vorbei und setzte sich neben mir am Kund. Und so kam auch Mohan, mein enthusiastischer Panda-Freund, und Pooja, das kleine Mädchen, das Halsbänder aus getrockneten Schlamm vom Radha Kund verkauft. Als ich meine alten Freunde nacheinander begrüßte, erinnerte ich mich an Srila Prabhupads Verherrlichung von Vrindavan. Der ideale Ort, um Krishna-Bewusstsein auszuführen, ist Vrindavan, wo die Menschen eine natürliche Neigung haben, Krishna zu lieben und Krishna eine natürliche Neigung in seinem Herzen verspürt, seine Devotees zu lieben. Und ich war dann an diesem Tag, ich lese das mal nicht vor jetzt, sondern sage das mal frei zu euch, ich saß dann auch an diesem Radha Kund einfach und war wirklich sehr, sehr glücklich. Ich war sehr Krishna-bewusst, weil ich so diese Gedanken, die ich versucht habe, hier auf Papier zu bringen, dann ausführlich durchdachte und immer wieder an Radha und Krishna dachte und immer wieder schaute. Dann kam ein Freund von Freund ist vielleicht zu viel gesagt, ein Bekannter, den ich jedes Jahr treffe, vorbei, der Diener naht das, setzte sich neben mich hin und schaute auch einfach in den Radakund herein. Und dann sagte er, weißt du, dass hier mal eine sehr berühmte Persönlichkeit ein transformatives Bad genommen hat? Du bist doch so interessiert an Transformation. Habe ich gesagt, erzähl. Und hat er mir erzählt, dass eins, ja, Radha und Krishna im Nikunja waren, tanzten und so intensiv miteinander tanzten, dass das Fußglöckchen von Radharani vom Fuß herabfiel und so rollend zwischen zwei Tamalbäumen verschwand. Sie nahm das überhaupt nicht wahr. Da kam ganz unerwartet die Morgendämmerung und Radha und Krishna verabschiedeten sich sehr schnell, weil Radharani nach Yavat ging und Krishna nach Nandagram. Und erst als Radharani kurz vor Yavat war, bemerkte sie, dass ihr ein Fußreifen fehlte. Sie sagte zu Lalita, wo ist denn der Fußreifen? Und Lalita schaute, den hast du bestimmt beim Tanzen in dem Kunscha verloren. Ich gehe schnell suchen. So in dieser Zeit fegte Yamananda Pandit den Kunja, wie er das jeden Tag machte, in Vrindavan. Das möchte ich euch unbedingt ans Herz legen. Wenn ihr Service zum Heiligen Dham machen wollt, nehmt euch so einen kleinen Jaru, Prema Mahirati, das ist was für dich, weil du auch ein bisschen sportlich bist von der Natur her. So ein Jaru, und da kann man dann so die Pfade so fegen. Das ist super. Das ist absolut gut. Und er fegte das also aus und sah plötzlich diesen göttlichen Fußreifen und nahm ihn an, und als er den berührte, strömte spirituelle Energie durch seinen ganzen Leib, dass er, wie sagt man, eine Gänsehaut bekam. Er versteckte es schnell. In diesem Augenblick sah er, also kam er noch mehr in den Ekstase, und Lalita beobachtete ihn und dachte sich, der hat den Fußreif gefunden, ich kann es sehen. So nahm sie schnell die Form einer alten Frau an und sagte, hast du den Fußreif von meiner Herrin gefunden? Wie sah er denn aus, fragte Yamananda. Lalita beschrieb den Fußreif bis in alle Einzelheiten. Yamananda Pandit sagte, wer ist deine Herrin? Niemand in Braj von den Dorfbewohnern hat so einen kostbaren Fußreif, der so göttlich ist. Lalita sagte, es ist niemals niemand anderes als Radharani. Da sagte sie aneinander, Radhe, 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 kannst du mich zu Radharani bringen? Ich möchte ihr den Fußreif persönlich überreichen. Yamananda Pandit sagte, also Lalita sagte, ja, du bist ein Wesen dieser Welt. Wie kannst du mit diesen Augen Radha schauen, die von der spirituellen Welt ist? Das ist nicht möglich. Und dann überlegte sie einige Zeit noch, sagte, es gibt eine Möglichkeit. Komm mit mir und nimm geschwind ein Bad im Radakund. Sie brachte Yamananda zum Radakund. Er nahm ein Bad, und als er aus dem Radakund hervorstieg und das Wasser noch von seinem Körper heruntertropfte, sah er, dass er die Form einer ewigen Dienerin von Radharani angenommen hatte. Und Lalita nahm ihn mit, brachte ihn zu Radharani, und er gab ihr mit großer Mühe, großer Freude, das Reif, mit großer Mühe, weil er sehr ekstatisch war, vor der Königin von Vrindavan zu erscheinen. Und dann sagte Radharani, jetzt ist es gut, kehre in die materielle Welt zurück. Ich möchte nicht gehen. Ich möchte auf immer hier bleiben und dir dienen. Deine Zeit ist noch nicht gekommen, sagte Radharani. Du musst noch ein bisschen das Herz reinigen. Ich habe dir einen Vorschuss meiner Barmherzigkeit gegeben. Ich habe ein großes Investment in dich getan. Jetzt musst du mit diesem Investment gut umgehen und das Herz weiterhin noch reinigen. Ich habe, Syamananda sagte, wenn ich zurück in die materielle Energie gehe, dann werde ich wieder von der materiellen Energie überwältigt werden und alles vergessen. Da lächelte Radharani sehr, sehr wissend und sehr mitfühlend, meditierte über das Innere in ihrem Herzen. Wer meint ihr wohl, ist im Inneren des Herzens von Radharani? Krishna. Und da manifestierte sich aus dem Herzen heraus ein goldener Deity von Krishna. Syam Sundar Krishna. Syam Sundar ist dieser Deity. Und diese Deity gab Srimati Radharani Syamananda und sagte, verehre den, der im Innersten meines Herzens ist, und du wirst garantiert nicht von der materiellen Energie überwältigt werden. Man sagt, dass dieser Deity noch immer verehrt wird im Radha Syam Sundar Tempel in Vrindavan. Das ist nicht unser Tempel, sondern ein Tempel, wo man vom Loi Bazar 20 Meter geht und dann ist man da, also auf der Straße, die zum Radha Damodar Tempel hinführt. Wir haben sogar ein Bild. Unglaublich. Darf ich mal sehen? Aha, ja. Du bist dir sicher, die bei den Lotusfüßen sind? Ja, das ist also der kleine, ich muss jetzt sagen, es ist ein, ich muss mich korrigieren, es ist nicht ein goldenfarbiger Krishna, sondern ein schwarzfarbiger Krishna zu den Füßen von Radha Syam Sundar. Und wollt ihr diesen Krishna kurz sehen? Ja? Gebe mal Kadada, also zu den Füßen von dem großen Syam Sundar, ne? Hier sozusagen. Du kannst es hier rumgehen lassen. Saranandi, kannst du mir vielleicht das neue Gedicht, was ich dir gegeben habe, handschriftlich auf deinem, du weißt, das kann man noch immer sehen, diesen Deity kann man noch immer sehen und man kann immer dort gegenwärtig sein. Ja, das ist so ein bisschen meine Beschreibung von dem Radha-Kund-Erlebnis und meinem eigenen Eindrücken von dem meinem Besuch in Vrindavan. Ich möchte jetzt gerne noch einmal diese Eindrücke zusammenfassen, die ich heute mit euch geteilt habe. Ich wollte gerne von dem Devotee erzählen, der mir gesagt hat, geschrieben hat in seinem Brief, dass er sich mit so vielen Dingen in der Bewegung befasst hat während seines Lebens, aber dann, als all das von ihm genommen wurde, sogar seine komfortable Situation, also so ein Stroke, Schlaganfall, nicht? Sagt man Schlaganfall, ist also ganz schön heftig, nicht? Und der plötzlich keinen Kontakt mehr hatte mit diesen ganzen Dingen und aber noch keinen Kontakt mit Krishna aufgebaut hatte, der ist sehr in einer sehr schwierigen Situation. Ich würde euch empfehlen, in eurem Leben eine Beziehung zu Krishna wirklich aufzubauen und ab und an das zu machen, was ich in einem Schülerrundbrief einmal geschrieben habe. Dieser Rundbrief heißt ich weiß nur in Englisch, The Divine Encounter, die göttliche Begegnung, glaube ich, wo ich euch empfohlen habe, ab und an im Leben einfach mal alles verschwinden zu lassen und zu einer Verwirklichung zu kommen, als würde man in einer Wüste sein oder inmitten eines Waldes, ganz allein für sich gesehen, oder auf einem Ozean, nicht? Und wirklich alles ist nicht mehr da, denn das wird geschehen in unserem Leben. Und dann einfach in der Meditation oder in Gedanken Radha und Krishna vor euren Augen entstehen zu lassen und auf diese Art und Weise dann Bhakti zu finden. Also so richtig sich hinzusetzen und sich einfach mal zu entledigen oder wie Meister Eckhart es sagt, auf den Gipfel eines Berges zu gehen. Meister Eckhart, den habe ich, weil mein Vater sagt, das ist sein Guru und deswegen habe ich das jetzt mal ein bisschen gelesen für mein neues Seminar über den inneren Raum. Da wollte ich ein bisschen auch die abendländische Tradition einfließen lassen. Der sagt wirklich, dass wir ein Tempel im Herzen haben und er führt dann aus, wie Jesus ja diesen Tempel in Jerusalem, da ging er rein, da waren lauter Händler drin und dann kam er mit so einer Peitsche rein und peitschte die ganzen Händler raus. Kennt ihr das noch? Habt ihr seine Bibel fest? Ein bisschen? Nicht sehr stark? Und er sagte, wir haben das auch. Damit Gott in den Tempel des Herzens erscheinen kann, müssen immer wieder dieses Gerümpel, was da reinkommt, zu Deutsch gesagt, und diese unlauteren Händler rausgetrieben werden. Das ist ganz wichtig. Die müssen raus, wenn wir da Kontakt haben wollen. Und ihr könnt euch das hier nochmal von Sadhanandi schicken lassen, wenn ihr es lesen wollt. Da ist so eine Meditation angefangen, aber ich... Das ist ein bisschen privat, was jeder für sich selber machen soll. Deswegen würde ich das jetzt nicht anleiten. Und ja. Und oder man geht zum Heiligen Darm und macht einmal solche und schaut einfach mal in den Spiegel von Radha Kund und nimmt da ein Bad. So unglaublich powerful. Es sind nur drei Dinge nötig. Jede spirituelle Erfahrung wird geraubt, wenn man Aparadas macht. Und um die spirituelle Erfahrung zu machen, muss man Vertrauen haben. Das ist ganz wichtig. Ohne Shraddha im Herzen kann man nicht das aufnehmen, was da ist. Ne? Zum Schluss unseres kleinen Treffens möchte ich euch gerne einen Brief an einen alten Schulfreund vorlesen. Ihr wisst vielleicht, ich habe einen Freund gehabt, Lorenz Lorenzen. Lorenz, so, Lorenz oder so heißt er. Es ist Abend, die Luft ist warm und von verschiedenen exotischen Gerüchen und dem Klang von Tempelglocken gefüllt. In den Bäumen bereiten sich die Affen und die Pfauen auf die Nacht vor. Lorenz, ich weiß, du fragst dich, wovon ich dir schreibe, wo ich bin, dass ich dir schreibe. Ich habe es dir eigentlich noch nie richtig gesagt, aber ich bin auf der erstaunlichsten Reise, die man sich vorstellen kann. Meine Landkarten sind alte Dokumente, die schon 5000 Jahre alt sind, und eine Hoffnung, die so alt ist wie die Seele. Es ist das größte aller Abenteuer, die wir zusammen erlebt haben. Und es verlangt mir das Beste und noch mehr ab. Ja, ich versuche den zu finden, der 1000 und mehr Namen hat. Die Menschen, die ich unterwegs treffe, beschimpfen mich manchmal und nennen mich naiv oder unvernünftig. Andere finden mich wahnsinnig arrogant. Manchmal zweifle ich selbst daran, ob meine Reise mich jemals zu meinem Ziel bringt. Und dann weine ich vor Verzweiflung, wenn ich mich schlafen lege. Ich habe keine Beweise, keine Garantien. Aber dennoch füllt mich merkwürdigerweise ein starker Enthusiasmus und viel Vertrauen. Denn wenn immer ich seinen Namen rufe, scheint er mir zu antworten, obwohl ich keine Stimme höre, die ich auf einem Tonband aufnehmen könnte. Wenn ich ihm eine Opferung darbringe, scheint er das zu erwidern und mir das Gefühl tiefer innerer Zufriedenheit zu geben. Und wenn ich mich an ihn erinnern kann, werde ich frei von meinen Ängsten. Ich habe ihn nie gesehen, aber ich habe das Gefühl, dass er nur ein Gebet von mir entfernt ist. Und in ganz seltenen Augenblicken muss ich mein nass geweintes Gesicht verstecken, weil die Gefühle einen großen Tränenfluss in meine Augen treiben. Bin ich verrückt geworden? Lorenz, wenn ich ganz ehrlich mit dir sein darf, ich wünschte, ich wäre es. Warum schreibe ich dir das heute? Ich möchte dich bitten, mir das Beste zu wünschen. Vergebe mir, wenn ich dich jemals verletzt habe. Mache mich frei von meinen Schulden, wenn du es kannst. Denke einfach an mich als jemand, der sich in einer anderen Kategorie des Lebens aufhält. Denn ich habe einen Punkt erreicht, von dem ich nicht mehr zurückkehren kann. Aber ich werde dir wieder schreiben. Ich verspreche es. Ich hatte mit einem Devotee gesprochen. Der Devotee hatte mich gefragt, was sind denn deine Gefühle für Krishna? So ähnlich. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe das einfach mal so ausgedrückt, wie wenn ich es ausdrücken wollte einem Schulfreund. Ich habe keine Beweise, keine Garantien, aber merkwürdigerweise fühle ich so viel Enthusiasmus und Vertrauen in mir aufkeimen, denn wenn immer ich seinen Namen rufe, scheint er zu antworten, obwohl ich keine Stimme höre, die ich aufnehmen könnte. Wenn ich ihm eine Opferung darbringe, wird mein Herz von Zufriedenheit erfüllt. Wenn immer ich mich an ihn erinnere, dann bin ich frei von Sorgen. Ich habe ihn noch nie gesehen, aber ich habe das Gefühl, er ist nur ein Gebet von mir entfernt. Und manchmal muss ich mein Gesicht verstecken. Ich will das mit meiner Zuhörerschaft teilen, meiner Internetzuhörerschaft, weil ich möchte gerne, wie soll ich mich ausdrücken, während ich noch im Westen bin, Menschen gerne an meinen eigenen Erfahrungen und Überlegungen teilnehmen lassen, weil ich glaube, dass der Mensch am meisten lernt vom Menschen. Ich habe das Gefühl, dass es sehr wichtig ist. Aber ich möchte euch wirklich unbedingt empfehlen, denkt an eure Beziehung zu Krishna. Und das geht manchmal nur, wenn man den Tempel des Herzens frei macht und die anderen Gedanken, die da sind, auch Ängste und Unsicherheiten mal rausschmeißt. Das geht nur dann, wenn das so voll ist, wie mit diesem Zimmer. Wenn das jetzt so voll gestellt wäre, dann könnte ich euch gar nicht einladen und ihr wüsstet ja gar nicht, wo ihr euch niedersetzen könnt. Wir mussten erst mal ein bisschen,
war eigentlich nur der Tisch. Also ihr wisst, das ist der Vergleich. Wir müssen ein bisschen aufräumen. Gut. Hare Krishna. Ich sehe, das war das dritte Mal, wo du auf die Uhr schaust, gerade. Du scheinst in Eile zu sein. Was, du musst um 18.30 Uhr aufbrechen, oder? Wie spät ist es denn? Wir haben noch 7 Minuten. Hare Krishna. Schön. Sadanandi, darf ich dich vielleicht bitten, das Buch und die Suites für Gadadha zu organisieren? Hat er schon? Ja. Ja, ja, ja. Ich bin fertig. Ich kann es kaum glauben. Hare Krishna, wie findet ihr den Brief an Lorenz? Ist okay? Wie bitte?
Gewagt, also es muss ja ein sehr spiritueller Mensch sein. Sehr poetisch,
glaube ich. Also gewagt nicht. Das, weißt du, ich finde, das ist einfach so, das kam so raus. Ich habe mich, die Vodi hatte mich gefragt, kannst du über, und dann habe ich versucht, was zu sagen. Also ich weiß gar nicht mal, ob es genau diese Frage war, aber ich habe einfach gedacht, es ist Abend, die Luft ist warm, exotische Gerüche sind um meine Nase und der Klang von Tempelglocken. Auf den Bäumen rings um mich herum. Das ist ja, was jemand erfährt im Vrindavan. Abends, wenn die Sonne untergeht, dann gehen die Affen auf die Bäume und die Pfauen auch und bereiten sich auf die Nacht vor. Und dann bist du da so als Mensch. Alles geht rund, alles geht weg. Es ist am Apsarakund und dann schaust du dich um, während die Dunkelheit der Nacht sich über alles senkt und du fragst, Krishna, 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 wo bist du? Und an einer dieser Nächte ist mir was wiedergefallen. Ich bin dann mit Gaurahari zurückgekehrt und wir trafen immer, wir sind, Govindakund ist hier, Apsarakund ist hier und Jatipur da, also der Pilgerstrom geht so. Wir sind also von hier dann zurückgegangen und haben ungefähr hier in den Wäldern immer eine Sadhu getroffen, einen anderen Sadhu-Freund von mir. Der hatte mir immer 2 Giveks gegeben, die ich dann zu Giriraj opfern sollte. 2, einen für Radha, einen für Krishna. Und an einem Tag habe ich diese Giveks geopfert und man hat ihn ja nie zur gleichen Stelle getroffen. Es war immer irgendwo anders, weil wir haben ja nicht uns abgestimmt. Und wollte dann die Giveks auf dem Boden tun, aber merkte gerade noch rechtzeitig, dass da trockene Gräser waren, die sich entzünden würden. Dann habe ich sie abgestellt auf einen Stein, der da war. Und die Vakinandan heißt er. Und sah mich dann so an, so irgendwas war vielleicht nicht richtig, aber er sagte dann nichts und wir verabschiedeten sich. Und als er sich verabschiedete, sagte er mir, dass er gerade von einem Sadhu gehört hatte, von Ramesh Baba, dass in Vrindavan jeder zweite Junge und jedes zweite Mädchen entweder Krishna oder Radha ist. So wie im Chaitanya Charitamrita, ihr wisst, Madhavendra Puri hatte seinen Parikrama um den Govardhan beendet und sich am Govindakund niedergesetzt und gechantet und dann kam plötzlich ein kleiner Junge mit einem Milchnapf zu ihm und sagte, er würde den am Abend zurückholen. Und am Abend kam er aber nicht, er kam in der Nacht wieder im Traum, aber es war Krishna und sagte, ich wollte dich um einen Gefallen bitten. Jetzt habe ich dir Milch gegeben, aber was ist mit mir? Ich liege hier schon seit langer Zeit unter der Erde. Und damals, als die Muslims kamen, hat mein Priester mich vom Altar genommen und
in der Erde vergraben. Hol mich bitte, ich bin wahnsinnig hungrig und ich möchte Milch haben und alles. Das war Krishna, der kleine Junge. So, das sagte er so zum Abschluss und ich ging dann zum Govindakunda. Am nächsten Tag hatte ich so ein blödes Gefühl und ich stand auf, ich ging dann zum Apsarakund am Nachmittag und wartete wieder auf den Devakinandan und traf ihn nicht. Er kam an diesem Abend nicht mir entgegengelaufen. Am zweiten Abend hatte ich ein ganz schlimmes Gefühl und alles kochte in mir und ich wartete nur, hoffentlich sehe ich den wieder. Ich weiß, ich habe irgendwas verkehrt gemacht. Und dann kam er mir schon entgegengeeilt, hat so weiße Haare und so eine lange Mähne und Bart und so, der Bart ist so unten so zusammengebunden manchmal. Und er sagte, Problem, 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 Problem. Was ist das Problem, sagte ich. Und dann erklärte er mir, weißt du noch, du hattest vorgestern die Arti gemacht und dann hast du die Giviks, die brennenden Giviks, auf einen Govardhan-Schieler abgestellt. Wie kann... Nun, ich konnte mich schon erinnern. Und wisst ihr, warum ich so ein blödes Gefühl hatte? Ich war weitergegangen, das hatte ich vergessen, euch zu sagen. Aber dann ist etwas geschehen, was mich total aufgeregt hat innerlich. Ich bin weitergegangen zum Govindakund zurück und habe mich dann umgeblickt, um so das schöne Licht so in der Dunkelheit zu sehen von den Giviks. Das sieht so romantisch und so schön aus. Ne? Und ich sah plötzlich jemanden aus dem Gebüsch heraustreten. Das war ein kleines Mädchen. Es hatte so ein goldenes, ähnliches Halo, ähnliches, was war auf dem Kopf. Das Mädchen nahm Staub und warf das auf den Staub Sand und warf das auf den Stein, um die Flammen zu löschen. Und ich habe gesagt, das ist Bratsch, Bumi. Da passieren Sachen, die man nicht so versteht. Und Devakinandan sagte also, did you see that girl? Ich habe von der Ferne habe ich das gesehen. That girl. Ja, ich habe. She came with me all the way around Govardhan. Sie hat die ganze Zeit ist sie mir nachgelaufen und hat auf mich geschimpft. Wie kannst du das erlauben? Diese Westler wissen nichts. Er ist ein guter Sadhu, aber er ist aus dem Westen. Du weißt doch, dass jeder Schila hier Giriraj ist. Wie konntest du es erlauben, dass er den brennenden Giviks auf den Schieler legte und so den zarten Körper des Herrn verbrannte? Alles muss ich selber machen. Das Mädchen gesagt und das hat das ausgelöscht. Ne? Und das ist wie... Und ich habe dann einfach nur dankbar gerufen. Radhe, Radhe. Prema Mai heißt die von Prema erfüllt ist, die Radharani, die von Prema erfüllt ist. Rade. Svindavan und wisst ihr, solche Sachen, das erfüllt das Herz dann einfach und dann denkt man daran und oh, dann kommt man mehr rein und ich denke, wir müssen unser Leben trainieren, um dahin zu kommen. Gut. Ein Devoti, der mir sehr am Herzen ist, wird jetzt von großer Reisebedürftigkeit erfüllt und wir hatten auch abgemacht, dass wir jetzt enden um 18.30 Uhr. Ich glaube, ihr seid alle in einem Auto, oder? Die Devotis vom Schloss, oder? Bist du? Vielleicht wollt ihr dann losfahren. Danke, dass du gekommen bist, Gadadha. Und ich möchte wirklich noch sagen, bevor du aufbrichst, wirklich das Gespräch vor ein paar Tagen wurde einmal von Krishna begrüßt bei sich zu Hause. Und er sprach so ein bisschen über Krishnas Erwiderung oder Krishnas, was von Krishnas Seite kommt, indem er
den Shloka sprach, Kapanditas tvat aparang shadanam samiyat bhakta priyat rita gira surida krita gyat savandadati surido bhajato bikaman atmanam apya yupachaya pacho yonasya. Welcher Gelehrte würde sich an irgendjemanden wenden, außer an dich, um Zuflucht zu kriegen, wo du doch der zuneigungsvolle, dankbare und wahre Wellwischer deiner Devotees bist. Für diejenigen, die dich mit einem Gefühl aufrichtiger Freundschaft verehren, gibst du alles, was sie sich wünschen, selbst dich selber. Nicht? Ich denke, hier sind drei Attribute, in denen die darauf hinweisen, wie sich Krishna uns, seinen Devotees gegenüber verhält. Er ist zuneigungsvoll, dankbar und der wahre, wohlmeinende Freund seiner Devotees. Nun fragst du, ja, wie können wir das erfahren? Wie können wir das wahrnehmen? Ich möchte gerne sehen, dass Krishna zuneigungsvoll zu mir ist. Ich möchte gerne sehen, dass Krishna dankbar ist für den Service. Und ich möchte gerne erfahren, dass er mir nur das Beste wünscht. Krishnas Zuneigung kommt auf unterschiedliche Art und Weise, aber eben sehr oft anders, als wir es erwarten. Krishnas Zuneigung kann ein Devotee dann verspüren, wenn er durch andere Devotees Hinweise aufnimmt oder bekommt. Krishna spricht durch die Münder seiner Devotees. Es gibt manchmal Situationen, wo ein Devotee spricht, zum Beispiel in einer Vorlesung, wo wir wissen, das ist genau für mich gesprochen. Das war dann Krishna, der durch seine Lippen gesprochen hat. Ich denke, dass Krishnas Dankbarkeit gegenüber dem Service so zum Ausdruck kommt, dass wir uns sehr zufrieden fühlen, wenn wir Devotional Service geben, wenn wir wirklich alles gegeben haben für Krishna. Ich würde euch empfehlen, in eurem Service oft, also hin und wieder mal aus diesem Kreis zu treten des selbstbezogenen Services, dass man das tut um seiner selbst willen, sondern dass man es für Krishna tut. Meister Eckhart spricht davon, wenn der Tempel des Herzens von den Kaufleuten frei ist, also die was tun, um was zurückzukriegen, dann bleiben noch die Tauben zurück, die Taubendreck machen. Die dürfen im Tempel bleiben, aber die sollen zur Seite gehen, diese Tauben. Und Meister Eckhart drückt es so aus, ich fand es sehr schön gesagt, diese Tauben sind Menschen, die einfach nur Krishna so das geben, was so in der Zeit so gegeben wird. Zum Beispiel, wenn du dein Puja machst, okay, ich habe eine halbe Stunde hier, ich mache das jetzt für dich. So. Oder ich mache die Opferung, dieses pflichtgemäße Devotional Service. Wir würden dazu sagen, dieses ja durch Regeln angestimmte Devotional Service. Nicht? Wenn man sich wirklich Krishna hingibt, dann ist ein unglaubliches Gefühl der Zufriedenheit im Herzen. Woher kommt das? Man hat doch gerade alles weggegeben an Energie, an Intelligenz. Woher das kommt, ist, dass Krishna erwidert das Gefühl und einem dieses Gefühl im Herzen gibt. Ich glaube, das kennen wir alle. Nicht? Wenn wir eine Spende geben für Krishna, für die Devotees, man fühlt sich so zufrieden plötzlich. Man hat doch gerade Geld weggegeben. Warum fühlt man sich denn zufrieden? Nicht? Krishna antwortet mit diesem Gefühl seinen Devotees gegenüber. Ja, wenn du, Krishna antwortet so. Das kommt auch in den Gebeten von Vishwanath Chakravarti Thakur zum Ausdruck, wo er diesen Service auf den Service des spirituellen Meisters richtet, dass man
dass man zufrieden wird und erfüllt wird durch diesen Service. Ne? Also ich habe meine Anfangszeiten im Devotional Service nur überlebt, indem ich sagte, ich nehme kalte Showers für Prabhupada. Weil kalte Schauer war für mich wirklich schwierig. Ich habe ja nicht eine super Durchblutung, nie gehabt. Und wir hatten nur kaltes Wasser. Das mitten im kalten Winter. Zieht euch warm an. Richtig kalt war es da. Ich weiß noch, ich bin immer zum Badezimmer gegangen und habe das immer gesungen, zieht euch warm an. So, ich weiß nicht, ob so, das ausziehen, ausgezogen. Und ich habe dann immer nur gesagt, Prabhupada, ich mache das jetzt, weil ich Vertrauen in dich habe, dass das ein Erkenntnisweg ist, das gehört dazu. Wo mache ich das? Und dann bin ich plötzlich zufrieden. Ja.
Manchmal auch so die kleinen Dinge einfach von Krishna gegeben sind. Also ich weiß nur, dass ich, wenn ich manchmal völlig fertig von der Arbeit komme und hungrig und ich sage, bitte, bitte Krishna, ein Parkplatz jetzt, ja. Und dass ich manchmal einen Parkplatz finde, wo wirklich nie einer ist, direkt vor der Tür, also was so, ich dann ich denke, ja, also die Gedanken sind auch super.
Ich würde sagen, es ist sicherlich wahr und ich habe auch so eine Parkplatz-Devotion für Krishna, also, aber es ist sehr tricky. Manchmal schickt er einem nämlich keinen Parkplatz. Und das ist, wenn du möchtest, dass ich dazu was sage, dann würde ich gerne was sagen. Und das ist, es ist ganz wichtig, dass wir uns nicht unbedingt von diesen Gnadengeschenken abhängig machen. Das ist also sehr, 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 wird sehr hervorgehoben in devotionaler Literatur. The guests are here. Banu Nandi, I would suggest, sorg du dich doch kurz um die Gäste in der Küche vielleicht, weil das ist eine ganz andere Atmosphäre. Hier, ich beende das hier und dann fangen wir da an. Aber wir mischen nicht die Zuhörer, Leute. Okay. Ja. Das ist der Regisseur, wenn ich mir hier jetzt devotional Schlachten austragen über Feinheiten des hingebungsvollen Dienstes. Das würde nicht genau richtig sein. Ne? Also, aber es stimmt. Also, ich wollte nur was dazu sagen. Du hast recht. Ich habe in Vrindavan wirklich sehr oft von Krishna Hinweise gefühlt, dass er also auf mich wirklich aufgepasst hat. Richtig aufgepasst. Also richtig so wie einer, der neben einem hergeht. Und hab dann, ich glaube, jeder kennt das von uns. Es ist, wenn man sich auf gewagten Wegen befindet, sehr oft so, wenn man so angespannt ist. Ich glaube, du kennst das beim Fotografieren auch, dass man plötzlich das Motiv kriegt, nicht? Und du weißt, das ist jetzt einfach man setzt das in Beziehung mit Krishna, nicht? Oder es passiert irgendwas Besonderes. Also ich glaube schon, das ist schon richtig. Aber ich möchte dazu noch sagen: Lasst uns bitte nicht uns davon abhängig machen. Krishna, aber in Krishna ist Krishna. Es gibt ein Vers dazu im Chaitanya Charitamrita. Da sagt es, mein Devoti fragt mich um materielle Dinge. Er ist so dumm. Von seiner Sicht. Ne? Ach, was mache ich nur mit ihm? Gut, sagt er, ich gebe ihm die Dinge dann. Aber gleichzeitig gebe ich ihm auch Anhaftung zu meinen Lotusfüßen. Also es geht Krishna um die Anhaftung zu seinen Lotusfüßen. Und dazu gibt er den Devotis manchmal eben nicht die Dinge, damit man nicht mehr an den Dingen klebt, sondern wirklich an Krishna. Ne?
Also das ist der Punkt. Manchmal gibt er, aber sehr oft gibt er dann eben das nicht und zieht einem die Terrier an den Boden und gibt einem den Schlaganfall, dass man plötzlich merkt, was ist jetzt, alles ist weg, was ist mir noch geblieben. Das sind die. Aber ich würde sagen, zu meiner Antwort, wenn Akrura sagt, du bist zuneigungsvoll, dankbar und der wahrhaftige, wohlmeinende Freund, versuch mal, Krishnas Spur in diesen drei Verhaltensweisen zu erkennen. Krishnas Handschrift. Zuneigungsvoll, dankbar für den Service. Und das sind die drei Arten, wie Akrura sagt. Kritagya.